Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr ist hier die Plattform auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist auf dem oberen Eselsberg, ist die Wissenschaftsstadt, ist ein, ja man kann sagen, Stadtviertel oder ein Gebiet, das in Ulm in den letzten 40 Jahren sehr viel an Innovation, an Technik, an spannenden, relevanten Themen hervorgebracht hat, die es eben auch ermöglicht haben, dass darüber ein Buch entstanden ist. Und darüber sprechen wir heute, über ein Buch zu 40 Jahre Entwicklung am oberen Eselsberg, 40 Jahre Wissenschaftsstadt. Und bei mir zu Gast ist der Buchautor, ist der Ulrich Soldner. Herr Soldner, ganz herzlich willkommen hier an der Plattform.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen mal wieder dabei zu sein.
Schön, dass Sie wieder da sind. Sie sagen es schon, Sie waren schon einmal bei uns vor 2 Jahren in der Sendung. Damals, glaube ich, noch ein bisschen andere Funktion und noch ein bisschen anderes Thema. Heute geht es um das, was Sie jetzt in Ihrem inzwischen Ruhestand, den Sie angetreten haben, machen, nämlich gerade dokumentieren, schreiben, oder das eigentlich ist schon geschrieben, ein Buch, das entwickelt, geschrieben, zur Entwicklung im oberen Eselsberg geschrieben wurde. Ja, bevor ich auch zu viel spreche, zu sehr schon zum Buch kommen, würde ich sagen, Herr Soldner, sprechen wir einfach ein ganz kurzes bisschen noch über Sie, was Sie gemacht haben, wie Sie auch vielleicht mit Ulm einfach, auch schon wie ich ja weiß, sehr lange zu tun haben. Einfach ein bisschen, wie soll man sagen, die Hörer einnorden auf das Thema, wärst du Ulrich Soldner?
Ja, in der Tat. Ich habe seit meiner Geburt Ulm liebgewonnen, war in der Schule am Kepler-Gymnasium.
Wieder Moderator auch.
Wunderbar. Und dann habe ich mich entschieden, einfach für meine Stadt, die mir so gut gefällt, zu arbeiten und habe mich deshalb beworben im Rathaus um die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst mit Studium an der Fachhochschule und war dann also die ganze Zeit auch nach dem Studium bei der Stadt Ulm beschäftigt. Zunächst habe ich begonnen beim Rechtsamt 1,5 Jahre und war dann mit Beginn der Amtszeit von Herrn Oberbürgermeister Ernst Ludwig im März 1984 dessen persönlicher Referent und hatte dann die Möglichkeit, danach die Abteilung Liegenschaften zu übernehmen und mich um den städtischen Grundbesitz, den An- und Verkauf von Grundstücken und die Ansiedlungspolitik zu kümmern. Da war natürlich die 7 Jahre beim OB Ludwig ganz wertvoll, weil es da ja auch zentral um die Wirtschaft ging. Wie geht es den Wirtschaftsunternehmen in Ulm? Wie haben die sich entwickelt? Welche Fortschritte gibt es für die Universität und auf dem oberen Eselsberg? Und was macht die Stadt Ulm, vor allem in der Innenstadt? Gab es einige Projekte, wo man gesagt hat, da haben wir jetzt mal aufgelistet, wo die Stadt schon immer etwas vorwärts bringen wollte, zum Beispiel am Münsterplatz, die Neugestaltung des Münsterplatzes, wo es vorher 6 Wettbewerbe gab, ohne Ergebnisse über 100 Jahre oder beispielsweise die Umgestaltung der neuen Straße und viele andere Projekte. Das Rathaus wurde auch saniert. Ja, und dazu kam auch, dass einige Akzente gesetzt worden sind im kulturellen Bereich, wie das erste Donaufest Ost-West, noch bevor die Mauer gefallen ist, damals. Und da hat Ulm schon ein Signal gesetzt. Also diese Zeit war für mich sehr wertvoll. Da konnte ich viele Netzwerke aufbauen, weil man ja bei der Liegenschaft, da geht es um Grund und Boden, den die Städte einsetzen für ihre Aufgabenerfüllung, sich um alle Aufgaben direkt oder indirekt kümmern muss, weil für alles, was die Stadt angeht, nicht nur fürs Wohnen und fürs Gewerbe, das steht immer im Vordergrund, aber für alles andere auch, denken Sie an die großen Felder der Bildung, Umwelt und Natur, Flüchtlingsunterbringung, ganz aktuell. eben geht es um Grund und Boden und kann eine Kommune besser agieren, wenn sie verfügbares Bauland hat. Das war da die ganz große Aufgabe. Und die Ansiedlungspolitik, die äußerst reizvoll gewesen ist, die vielen Gespräche mit den Unternehmen und das zusammen mit der Nachbarstadt als Partner. Wir waren ja keine Konkurrenten mehr seit 2000. Dieses Modell ist in Deutschland einmalig. Keine Doppelstädte haben das bisher nachgeahmt. Wir sind hier inzwischen 6 kommunale Partner und weitere werden gesucht und ich denke auch gefunden, die im Umland mitmachen und Gewerbegebiete ausweisen und wir dann in der Region noch stärker auftreten können. Die Region ist enorm wirtschaftsstark und kann, was das Verhältnis Arbeitsplätze zu Einwohner betrifft, mit Wolfsburg verglichen werden. Mit einem kleinen Unterschied, die Wolfsburger haben halt eine ganz große Branche, die sie quasi zu diesem tollen Ergebnis bringt. Das hat es in Ulm nicht. In Ulm hat jede Branche maximal 10% Anteil an den Arbeitsplätzen und dieses ist ein enormer Vorteil.
Also es ist diversifizierter. Man kann also auch sagen, dass vielleicht in dem Falle, gerade mit Wolfsburg vergleichen, Autobranche, wenn die Autobranche zusammenbricht, würde ganz Wolfsburg an der Stelle kollabieren, wäre in Ulm nicht der Fall, weil Ulm einfach diversifizierter ist und auch bestimmte Techniken und Sachen und eben Sachen ja einfach gemacht werden, die nicht ganz dann von einer Branche so abhängig sind. Das heißt, Ulm ist eigentlich in Bezug auf Wirtschaft und auf den Standort schon ein sehr außergewöhnlicher und ungewöhnlicher, aber ein sehr guter Standort, oder? Sehe ich das richtig?
Das kann man so sagen.
Ja.
Wir sind da ein sehr guter Standort und haben im Arbeitsamtsbezirk, der ja weiter nach Süden geht und Biberach mit einschließt, das noch ein Tick besser ist, haben wir seit längerem die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und haben also wirklich bezogen auf die Einwohnerzahl ganz, ganz viele Arbeitsplätze. Wenn man alles zusammenzählt, haben wir also Beamte, Richter und Soldaten dazu. Das sind ja auch Stellen, wo man seiner Arbeit nachgeht. Dann sind wir bei über 130.000 in Ulm und daran sieht man schon, dass wir hier als große Aufgabe haben, den Menschen auch Wohnungen zu bieten, Wohnraum, die hier arbeiten wollen. Und das geht nur zusammen mit der Region. Die Region zieht hier voll mit, weist Baugebiete aus. Und die Situation war vor 130 Jahren, ich sage das jetzt, weil da die Ulmer Bodenpolitik ins Leben gerufen wurde von den politisch Verantwortlichen, damals ähnlich. Im Zuge der Industrialisierung hat man sehr viele Arbeitskräfte, Fachkräfte gebraucht mit ihren Familien und hat auch hier das Thema Unterbringung, Wohnen ganz vorteilhaft und eigentlich sehr ideenreich angepackt, indem man dann die Ulmer Bodenpolitik eben ins Leben gerufen hat und seither systematisch Bauerwartungsland aufkauft und eben in den Gebieten das Baurecht erst dann schafft, wenn man alle Flächen hat. Das hat sich enorm bewährt und hat auch zu einem Einwohnerzuwachs geführt und halt wirklich zur Zufriedenheit der ansässigen Betriebe, die man immer wieder bedienen konnte mit Erweiterungsmöglichkeiten.
Das heißt, Ulm ist in den letzten, Sie haben erwähnt, 130 Jahre gibt es dann die Boden- oder die Liegenschaftsthemen. Ulm ist in den letzten 100 Jahren und auch in den letzten 30, soviel ich weiß, enorm gewachsen, oder? Also wenn man jetzt mal die Bevölkerung anschaut, in vielleicht auch in Relation, wie sie vielleicht im Bund oder im so übrigen Land gewachsen ist, ist es in Ulm aufgrund der besseren Arbeit oder Wirtschaftslage, besseren Arbeitssituation mehr Zuzug, hat es mehr Zuwachs relativ gegeben.
Das, oder? Kann man eindeutig bejahen.
Ja.
Es gibt immer Jahre, wo es dann wieder andere Städte in Baden-Württemberg vorne waren beim Ranking der Städte untereinander in Baden-Württemberg. Aber auf lange Sicht und nachhaltig betrachtet hat da Ulm eindeutig die Nase vorn, weil wir systematisch gewachsen sind und immer durch diese starke Wirtschaft und parallel, dass die Stadt so aktiv war und Wohngebiete ausgewiesen hat, um den Leuten Wohnmöglichkeiten zu bieten, gleich welcher Art, in Geschosswohnungen und in Einfamilienhäusern oder im verdichteten Einfamilienhausbau. Alles haben wir bedient. mit Neuem zusammen, die Neuömer sind da auch sehr fleißig, hat es sicher dazu geführt, dass die Einwohnerzahlen immer stetig nach oben gegangen sind.
Wachsen die aktuell auch noch oder hat es sich ein bisschen eingepegelt?
Ja,
oder?
Wir wachsen immer noch. Die Stadt hat auch nach wie vor positive Prognosen bis weit nach 2030 und wird, wenn die Prognosen eintreten, immer einfach im positiven Bereich, was den Einwohnersaldo betrifft, sich bewegen.
Das heißt, die Thematik, die aktuell auch immer wieder diskutiert wird, Wohnungen und vor allem natürlich auch sozialverträglich oder eben erschwingliche Wohnungen, ist dann schon auch weiter wirklich ein akutes Thema, weil immer mehr Menschen kommen, mehr Wohnfläche und spricht man immer davon. Also ein Punkt, den ich gerade zum Hintergrund hatte, war natürlich auch die Bahnanbindung jetzt. Das heißt, mehrere Leute, also Stuttgart 21, das heißt, die Thematik, wenn man eine halbe Stunde, 20 Minuten aus Stuttgart anreisen kann, wird natürlich auch zumindest vielleicht dazu die Zuwanderung zumindest über Tag beschleunigt werden, weil wenn Ulm lukrative Arbeitsstellen bietet, dann können die Leute nicht nur aus Laichingen anreisen oder aus Günzburg, sondern kommen die vielleicht aus Stuttgart täglich. Ich meine, klar, heute pendeln auch schon Leute, aber eben, das ist nicht nur die Ausnahme, sondern die Regel. Oder
sehr vollkommen richtig. Ab Ende des Jahres wird ja auf der neuen ICE-Trasse bereits der Zug schneller unterwegs sein und wir rechnen da also eher wieder mit zusätzlicher Nachfrage. Es kann natürlich auch umgekehrt sein. Ja, man kommt ja dann auch extra schnell nach Stuttgart, aber wir rechnen schon damit, dass eigentlich die Mehrheit dann zusätzlich Richtung Ulm kommen will, sei es zum Arbeiten als auch sogar dann zum Wohnen, wenn wir diese zahlreichen Geschossbaugebiete, die gerade in der Realisierung sind und in der Projektierung in Ulm und Neu-Ulm, wenn wir die alle umsetzen und hier ganz gezielt möglichst viele Wohnungen schaffen. Das war ja lange Zeit gar nicht möglich, weil es nicht mehr gefragt war. Auch da gab es auch keine Interessenten, um solche großen Häuser zu bauen. Es gab kein Landeswohnungsbauförderungsprogramm für öffentlich geförderte, preisgünstigere Wohnungen. Das gibt's jetzt zum Glück alles wieder. Und deshalb setzen wir in der Geschossbauoffensive voll eben auf die Vielzahl der Wohnungen und der Gemeinderat hat auch hier ganz klare Ziele vorgegeben und möchte nicht wie früher, da waren es mal 350, inzwischen 700 neue Wohneinheiten pro Jahr schaffen. Das sind sehr ehrgeizige Ziele, ja.
Ja, und natürlich wir kommen dann gleich noch auf die Wissenschaftsstadt zu sprechen, aber traditionell, es gibt ja auch Unternehmen, die also auch weltweit bekannt sind, ich sag mal nur, was Feuerwehr zu tun hat, eine Firma, Iveco kann ich sogar sagen, Magirus darf ich sagen, den Begriff, das gibt es ja in so einer Form gar nicht, Iveco gibt es noch, ja gut, oder natürlich auch andere, ja, Autobauer gibt es, oder ich sag mal jetzt Firma Telefunken, das darf ich auch sagen, weil es sie nicht mehr gibt. Also große innovative Unternehmen mit Weltruhm oder Weltnamen, die also ja auch schon lange eine Tradition in Ulm haben. Also insofern auch dann zu diesen wirtschaftlichen, diese stabilen oder guten Entwicklungen sicherlich wesentlich beigetragen haben. Omnibusse natürlich darf man nicht vergessen, die Käsebohrer darf man natürlich sagen, wenn es die auch nochmal gibt. Also insofern.
Vollkommen richtig.
Ja, also wirklich große Unternehmen mit Weltnamen, muss ich sagen, Made in Ulm und ja.
Eben. Und das ist halt die Aufgabe der Kommune, da immer im Kontakt zu bleiben, im Tageskontakt und zu schauen, was man in der Vorsorge, in der Vorausschau tun kann, damit es weitere Entwicklungsperspektiven gibt für diese Firmen. Da hat ja die Stadt beispielsweise, als dann das Industriegebiet Donautal dem Ende zuging, also die letzten Flächen verkauft werden konnten, zumal ja eine Erweiterung nicht möglich ist. Drumherum sind Schutzgebietsflächen zu verzeichnen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete. Also das ist absolut sicher zugunsten der Natur, das kann nicht erweitert werden. Haben wir an der A8 oben an der Autobahn ja die Gewerbegebiete im Ulmer Norden vorbereitet, schon von langer Hand, vor Jahrzehnten im Flächennutzungsplan und haben dort dann mit einem ersten Bauabschnitt begonnen, südlich der Autobahn. Also da war zum Beispiel das große Logistiklager von Rewe ist, ja, und haben da einen Bauabschnitt nach dem anderen realisieren können. Im Moment sind wir beim vierten Bauabschnitt, wo Firmen angesiedelt werden können. Die Region hat dann ja einen neuen Standort gebraucht für einen Containerbahnhof, also das Logistikzentrum, wo die Waren umgeschlagen werden und möglichst viel auf die Schiene kommen soll. Da haben wir dann zusammen mit Dornstadt Flächen ausgewiesen und auch im Eigentum übernehmen können und den regionalen Containerbahnhof oben errichten lassen durch die Bahn. Der ging 2006 in Betrieb. Damals gab es ein Depot zum Start. Das wurde schon als groß betrachtet. Und inzwischen haben wir 4 Depots. Ja. Und die Depots 2, 3 und 4 sind größer wie das Depot 1. Daran sehen Sie die enorme Entwicklung, die das Ganze genommen hat, die auch hier sich absolut widerspiegelt in den Gewerbegebieten im Ulmer Norden. Dornstadt als Partner gewonnen 2005. Auch hier keine Konkurrenz, sondern eine wunderbare Partnerschaft. Und die Dornstadter haben dann auch kräftig Firmen angesiedelt. Das ist ein sehr erfreuliches Thema.
Weil Sie gerade die Liegenschaften ansprechen und Dornstadt, wie weit geht denn das Umfeld? Also als Sie noch im Amt waren, wie weit haben Sie denn da jetzt quasi die Verantwortung und den Überblick gehabt? Also Dornstadt gehört dazu. Also es ist dann ja nicht nur Ulm, die Stadt, ja, sondern auch Ulm,
genau.
Und Ulm, um Ulm herum.
Ja, genau. Also. Genau so sieht es aus. Ja. Also es kann ich gern ansiedlungstechnisch, was die Wirtschaftsförderung und den Stadtentwicklungsverband betrifft, den wir jetzt im 23. Jahr haben, sind außer Neu-Ulm als Partner Dornstadt und Blaustein dazugekommen. Und auf der bayerischen Seite die Partner von Neu-Ulm, die Nachbarstädte Elchingen und Nossingen. Die sind jetzt alle dabei und wir sind ja dabei auf der Basis der Gespräche auch im Nachbarschaftsverband, der ja für die Region und das Umland zuständig ist für die Perspektive im Wohnungsbau, für den Flächennutzungsplan. Was wird ausgewiesen, auch im Umland, um Wohnungen dann ermöglichen zu können? Da sind wir mit weiteren Kommunen im Gespräch und haben durchaus gute Perspektiven, zum Beispiel entlang der B30, wo es ja Flächen gibt, die möglicherweise dann als Gewerbeflächen genutzt werden können, weitere Partner zu gewinnen. Also das ist bereits angelaufen.
Ja, Ulm bietet von dem, was eigentlich wirtschaftlich da war oder bot, schon immer beste Voraussetzungen. Und daraus hat sich dann natürlich irgendwo auch wahrscheinlich der Gedanke dann vor 40 Jahren ergeben, eine Wissenschaftsstadt in Ulm anzusiedeln. Und da wollen wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte sprechen, vielleicht einen kurzen Rücksprung machen, auch in die Situation des Jahres 1981, die damals handelnden, die agierenden, die wirtschaftliche Lage. Wie kam es damals dazu? Und vor allem, wer hätte auch die Idee, vielleicht die Initiative ergriffen dazu, dass es in Ulm genauso eine Entwicklung zu einer Wissenschaftsstadt geben soll? Da sollten wir, ja, dann steigen wir mal ein, gehen in die Anfang 80er Jahre zurück und sprechen ein bisschen, wie kam es denn damals dazu? Wer war denn da der große Initiator?
Ja, vielleicht zur Vorgeschichte. Ulm war damals bei den Stadtkreisen in Baden-Württemberg, was die Wirtschaftskraft, speziell die Arbeitslosigkeit betrifft, Schlusslicht. Aufgrund der Krise im Nutzfahrzeug- und Metallindustriebereich hatten wir 1700 Arbeitsplätze verloren, allein im Jahr 81. Und hatten damals fast 10% Arbeitslose. Es kam also auch dazu, dass das Farbbildröhrenwerk Videocolor geschlossen wurde. Und so schillernde Namen wie Iveco, Magirus und KHD haben eben Arbeitsplätze im großen Stil abgebaut. Dann war 83 die Arbeitslosigkeit bereits etwas besser und es kam ein erster Lichtblick, weil im Rahmen einer Klausur der Universität auf der Reisensburg es erstmals auch um sogenannte An-Institute ging, also die Universität Ulm sich aktiv um die Weiterentwicklung der Universität gekümmert hat und auch erklärt hat, 84 dann im Regionalverband, sie wollen eine Science City aufbauen. Sie haben dann auch eine Denkschrift überreicht, dem Ministerpräsidenten Lothar Späth, zur Weiterentwicklung der Universität Ulm. Das war damals der Unirektor Professor Theodor Fliedner, der sich da sehr drum gekümmert hat, um diese Weiterentwicklung und da initiativ geworden ist. Der Kern für die Wissenschaftsstadt ist bei anderer Gelegenheit ein Jahr später gelegt worden. Und zwar war Heinz Dörr zum Studium Generale in Ulm und es ging auch darum, Damals war er Chef von AEG. Es waren schon die Fusionsgespräche mit Daimler am Laufen. Es war klar, Daimler übernimmt AEG. Und AEG hat dringend Platz benötigt für ein neues Forschungszentrum. Und dieser wurde gesucht in der Region. Es wurde dann im Nachgespräch dem Heinz Dörr vorgeschlagen vom Ulmer Oberbürgermeister, man könne doch auf dem oberen Eselsberg einen Standort finden. Da ist eine große Raumschaft mit 300 Hektar Entwicklungsflächen insgesamt, die Anfang der 60er bereits von den Ulmern sehr, sehr klug als Standort ausgewählt wurden. Andere Standortvarianten waren das Kloster rund ums Kloster in Wiblingen und die Kolblade in Söflingen. Die Kolblade in Söflingen hat ca. 40 Hektar, der obere Eselsberg 300. Daran sehen Sie, was für ein Potenzial dahinter war und wie klug diese Entscheidung war. Das war der Ulmer Universitätsplan damals, ist es 60 Jahre her. Jetzt bin ich etwas abgeschweift, weil man das halt wissen muss, um alles zu verstehen. Dann hat also unser damaliger OB gesagt, jawohl, am oberen Eselsberg kann man das doch auch machen. Und AEG hat dann nicht weit draußen in der Region, sondern es in die Hand genommen und sich für den Standort Oberen Eselsberg entschieden, hat das natürlich seinem ganz großen Partner, künftigen Partner Daimler, erzählt. Und dann hat er Daimler gesagt, da ziehe ich mit, wenn Ulm so gute Rahmenbedingungen hat, hier im Bereich der Universität auch die Entwicklung so gut ist und da was vorwärts gebracht werden soll, dann ziehen wir da mit. Und das Ganze wurde dann sehr, sehr stark von Lothar Späth, dem damaligen Ministerpräsidenten, unterstützt, weil er der Stadt die Schlusslicht war, wie gesagt, in Baden-Württemberg in der Wirtschaftsbetrachtung helfen wollte. Und Lothar Späth hat dann einfach gesagt, es gibt bisher in USA und in Japan Wissenschaftsstätte in Europa nicht und die erste in Europa soll in Deutschland, nämlich in Ulm, sein. Bei einem späteren Besuch des Bundeskanzlers Helmut Kohl dann in der Wissenschaftsstadt hat er gesagt, hier in Ulm kann man die Zukunft mit Händen fassen. Also dieses Thema hat auch politisch große Unterstützung bekommen und 1986 war dann die Entscheidung vom Staatsministerium, dass in Ulm eine Wissenschaftsstadt aufgebaut wird und sehr, sehr viel Geld vom Land Baden-Württemberg, auch vom Bund, aber vor allem vom Land, vom Daimler und von AEG in Ulm investiert wird. Nach 10 Jahren hat man mal eine kleine Bilanz gemacht, war es bereits 1 Milliarde an Investitionen. Und das war natürlich für die Ulmer ein Riesenschritt nach vorne und hat uns quasi aus dem Tal der Tränen der anfänglichen 80er Jahre herausgeführt und diesen Wandel von der früheren Industrie- und Gewerbestadt hin zur Stadt für Forschung und Entwicklung, zur Wissenschaftsstadt und zur Stadt der Dienstleistungen hat man dadurch geschafft. Und wir sind bis heute bei der Stadt unter Hochdruck dran, alle Voraussetzungen zu schaffen, dass, wenn es sein muss, jeden Tag positive Gespräche laufen, was die Entwicklung am oberen Eselsberg angeht und wir dann heute schon an den Science Park 4 denken. Das muss man sich mal überlegen. In so kurzer Zeit zwischendurch hatte man auch Durststrecken. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Science Park 2 gar nicht angelaufen ist. Da hat die Stadt selbst dann investiert, um Takata als ersten Mieter zu gewinnen. Takata mit den Autosicherheitssystemen. Es war eine tolle Sache, dass es dann endlich angelaufen ist. Aber die Stadt musste selber investieren mit ihrer Ulmer Wohnungsgesellschaft, UWS. Und auch der dritte Bauabschnitt, da war lange gar keine Nachfrage. Da dachten wir, was machen wir mit den Flächen für den Science Park 3 jenseits der Tangente, die wir bereits hatten, wie sich's gehört in Ulm, auf Vorrat aufgekauft hatten und dachten damals wirklich, naja, das kann auch mal ein wunderbares Wohngebiet werden. Aber dazu kam es dann zum Glück nicht, sondern dann ging es auch hier weiter und heute sieht man auch, der Science Park 3 erfreut sich größter Beliebtheit. Habe ich schon gesagt, Science 4 ist in Projektion, da wissen wir schon, wo der hinkommen soll.
Ja, Was Sie gerade gesagt haben, kann man vielleicht auch noch, kann ich was kurz ergänzen. Also AEG ist quasi aus AEG Telefunken, beziehungsweise vormals Telefunken hervorgegangen. Das haben wir vorher genannt. Das ist der Kontext und das ist heute das Areal, naja, was vormals RDS, darf ich auch sagen, was es nicht mehr gibt, hieß und heute eben dann unter dem ja, Hensoldt den Begriff gefasst wird. Und das ist ja, wenn das also mit auch eine der Initiativen waren seitens der AEG, auch der Grund um die Wilhelm-Runge-Straße. Wilhelm Runge ist ja damals im AEG-Forschungsinstitut, die also eine ganz persönlich, ganz bekannte Persönlichkeit gewesen. Ja. Das heißt, der Name geht eben auf diesen Forscher zurück und auf das Forschungsinstitut damals von Telefunken oder AEG, damals war es noch Telefunken.
Ja, genau. Und das Interessante war eben, vielen, vielen Dank, Herr Drost, dass damals so vieles gleichzeitig lief und es wirklich Zeit war, das mal alles aufzuschreiben. So kam es auch zu dieser Chronik. Mhm. Es war ja so, dass bevor dann die Wissenschaft statt, ich hab ja gerade das Jahr genannt, 1986, die Entscheidung, bis es dann angelaufen ist, der Science Park war Science Park 1 1989 im Bau und 88 hat man entschieden, Science Park, jawohl, da gab es ja schon Institute, die da entstanden sind da oben. Das Leiser-Institut, das Institut für Diabetestechnologie, das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, die waren alle in der Zeit schon entstanden. Und parallel dazu die Technologiefabrik Ulm, das darf man nicht vergessen, das Land hat ja auch in ganz Baden-Württemberg an zig Standorten die Städte unterstützt, solche Technologiefabriken aufzubauen, ein Wissenstransfer zusammen mit der Hochschule, damals noch Fachhochschule und der Universität, vorwärts zu bringen und Geld investiert. Wir haben da auch einen Standort gefunden, mitten in der Stadt, an der Ecke Schillerstraße. Zinglerstraße, ja, hat man einen Standort gefunden und das war ja noch vor der Wissenschaftsstadt. Andere Institute sind dann direkt mit der Wissenschaftsstadt gekommen, nämlich das Institut Börri für Unfallforschung und Biomechanik, das Institut für Traumaforschung und natürlich bis heute ein Leuchtturm für die Wissenschaftsstadt Ulm, das ZSW, das Institut für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, wo ja vielfältigerweise an alternativen Energien erfolgreich geforscht wurde und es sich mehrfach erweitern konnte auf dem oberen Eselsberg, sodass diese Jahre enorm wichtig waren, 86, 87, 88 und mit der TFU, wie gesagt, bereits 85. Das war eine ganz enorme Entwicklung.
Ja, das heißt, da hat sich an Ulm wirklich sehr, sehr viel bewegt. Das heißt, da haben wir in dieser Zeit, ja, was Technologien angeht, was Kompetenzen angeht, ja, wie soll ich mal sagen, für die Welt das eine oder andere sehr Bedeutende geschaffen. Hier habe ich auch so eine Notiz, wo steht, die Wissenschaftsstadt, also das Zentrum oder der Bereich, in dem Zukunftsfelder mit Spitzenniveau Forschung betrieben werden, Energietechnologie, Informationstechnologie, Biotechnologie, neue Materialienforschung und der Gesundheitssektor. Das sind so die wesentlichen, wenn man es mal clustert, Bereiche, in denen da oben auf dem oberen Eselsberg in der Wissenschaftsstadt gearbeitet wird. Ja, wir haben vor, so ein klein bisschen, so eine, wie soll man sagen, Etappe durch die Jahrzehnte zu machen. Da sollten wir angefangen, glaube ich, beim Jahr 2006 bis zum Jahr 2016. Dann gucken wir doch mal da, machen wir so ein bisschen so einen, ja, einfach einen kurzen Rückblick in die
Jahre. Ja, sehr, sehr gerne. Es geht ja um 40 Jahre und wir haben ja die 80er bereits hinter uns gelassen. Wenn ich jetzt einfach mal 10 Jahre weitergehe, Mitte der 90er, da war bereits die Erschließung des Science Park 2 und ein großer Erfolg zu verzeichnen. So steht es im Buch, aus dem ich jetzt gerne mal vorlese, denn das Buch soll ja auch gekauft und gelesen werden. Großer Erfolg für die Uni Ulm. Sie gehört zu den 7 Zentren für klinische Forschung in Deutschland. Die Medizinforscher werden vom Bund bei vorbildlichen Arbeiten über Knochen, Muskeln, Entzündungen, Immunsystem, Gentherapie und Tumore stark finanziell gefördert. Es wird die Strahlentherapie und Radioonkologie der Universitätsklinik fertiggestellt. Die Medienvertreter aus ganz Deutschland waren hier zu Gast, um die Wissenschaftsstadt Ulm anzuschauen. Ich habe es ja vorher gesagt, die erste in Europa. Die Stadt zieht Bilanz. Die Wissenschaftsstadt hat Ulm kräftig Auftrieb gegeben, Zitat aus dem Buch, eine bessere Infrastruktur und Wachstum gebracht. Auf dem Eselsberg wurde 1 Milliarde bereits investiert. Ulm ist der einzige Stadtkreis im Land, man höre es und staune, damals mit sinkender Arbeitslosenzahl, das hat kurz davor noch anders ausgesehen, weit über dem Landesdurchschnitt liegt auch das Wohnbauvolumen und der Bevölkerungsanstieg. Der Daimler-Konzern hat bereits rund 400 Millionen D-Mark damals investiert. Und wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre weitergehen auf 2006, da war dann die Bioregion bereits 10 Jahre jung und heißt ja heute Biopharma Cluster South Germany und gehört zu den ganz, ganz großen, der Herr Trost hat es vorher angedeutet, Kompetenzfeldern in der Region. So, und also 2006 heißt es dann im Buch, 20 Jahre nach ihrer formalen Gründung blickt die Wissenschaftsstadt auf eine ganz rasante Entwicklung. Dank der aktiven Ansiedlungspolitik stehen in 50 Firmen und der Uni 13.000 Beschäftigte in Lohn und Brot. Es gibt 7.000 Studierende. Damals zu Beginn waren es 4.000. Die Stadt hat um 20% an Einwohnern zugewonnen. Wir hatten ja damals unter 100.000 und jetzt bereits 120.000. Und es fand ein Kongress statt zu 20 Jahre Wissenschaftsstadt. Das war die Bilanz 2006. Dann, es geht jetzt einfach ganz flott weiter in 10 Jahresschritten. 2016 Freigabe für den Forschungsneubau fürs Zentrum Quanten- und Biowissenschaften an der Universität Ulm. Die Autozukunft kommt aus Ulm im Tech Center Artreif, werden auf dem Eselsberg die leistungsfähigsten Partner aus Wissenschaft und Industrie das automatisierte Fahren entwickeln. Und dieses soll insgesamt international sichtbar werden. Da ist natürlich Daimler federführend gewesen, aber mit der Universität, dem Forschungszentrum Informatik und mit dem KIT Karlsruhe, das auch dabei war. Und später sind ja dann auch noch Audi, BMW, Conti dazugekommen, und das in einer Kooperation weitergeführt wurde. Ulm ist europaweit die Batteriehauptstadt, hat damals jemand also festgestellt, und der Gemeinderat beschließt, dass die Stadt sich zusammen mit der Uni ums Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik und dem Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik ums vernetzte und automatisierte Fahren bewirbt. Also da sieht man ganz, ganz viele Aktivitäten auch im Jahr 2016 festzustellen, und es wurde, das ganz, ganz wichtig, der Masterplan Wissenschaftsstadt fortgeschrieben. Dieser wird ja immer zwischen allen Akteuren am oberen Eselsberg immer wieder neu überlegt, als 2-3 Jahre fortgeschrieben, und da kommen dann die neuesten Maßnahmen zum Tragen. Der Gemeinderat beschließt darüber und hat beispielsweise auch dann damals den Bericht zur Kenntnis genommen, dass im Science Park 3 ein Start-up-Camp errichtet werden soll, oder dass der Neubau des Lehrkrankenhauses zu 3NU, dieses hellgrüne Gebäude in der östlichen Wissenschaftsstadt, eben gebaut wird, eine Wasserstofftankstelle angesiedelt wird und ein Neubau der Hochschule kommen soll, der jetzt ja bezugsfertig geworden ist, und etliche andere Aktivitäten, auch die Weiterentwicklung der Studentenwohnanlage. Das wird alles in einer ganz glücklichen Situation mit allen Akteuren ständig besprochen, und mit dem Masterplan werden dann die wichtigsten Sachen eben ganz offiziell fortgeschrieben und beschlossen. In diesem Jahr kam es dann auch noch zur ersten biotechnologischen Ansiedlung überhaupt in der Wissenschaftsstadt, was ja wichtig ist für die Bioregio, heute Biopharma Cluster South Germany, mit der Firma Biotech Sartorius aus Göttingen, die dort ein sehr großes Labor- und Forschungsgebäude errichtet hat im Science Park 3.
Ja, das heißt, es sind auch wirklich ganz, ganz viele, ja, kleinere, aber wirklich innovative Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Und wie ist denn das? Ist die Stadt dann stetig da, was Sie den Master dann angesprochen haben, der weiterentwickelt, dann mit den ganzen Unternehmen auch in Kontakt nach dem Motto, braucht ihr eine Fläche, wollt ihr euch erweitern? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor, die Expansion möglicherweise? Gibt es da dann auch ständig irgendwie einen gemeinsamen Austausch, wo das im Prinzip Fläche und Bedarfe und alle, sagen wir, wo der Schuh drückt, Themen dann irgendwo auch der Stadt bekannt werden?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Planung, über was ich gerade gesprochen habe, mit dem Masterplan und alles, was dazugehört, ist das eine. Immer die vorausschauende Planung und gegebenenfalls dann aktualisiert. Dieses findet ja dann auch öffentlich in den Gremien statt. Aber das andere, das findet natürlich hinter der Kulisse statt, das sind die Ansiedlungsgespräche, das ständige sich kümmern um die Firmen und jeden Hinweis aufnehmen. Und da ist dann die Wirtschaftsförderung der Städte gerufen, die ja im Stadtentwicklungsverband Ulm-Neum ihren Ausdruck findet und eben ihr Team, das sogenannte Sund-Team, wo sich um die Anfragen kümmern. Stadtentwicklungsverband Ulm-Neum, das ist die Abkürzung, S-U-N, Sund, wie die Sonne im Englisch, genau. Und die kümmern sich darum. Und ich habe das über viele, viele Jahre, seit 2000, ich war ja Gründungsgeschäftsführer, mit Leidenschaft gerne gemacht, haben wir die Firmen bei uns gehabt, immer freitags waren so fix, vor allem wo die Firmen da waren persönlich und wir zusammen mit der Stadtplanung überlegt haben, was wir tun können und gezeigt haben, wo die Möglichkeiten sind, in Ulm und in der Region sich weiterzuentwickeln und was wir an Unterstützung geben können, haben wir gegeben. Also die Wirtschaftsförderung ist eine ganz wichtige Disziplin. Unsere Partner waren damals, ich habe gesagt, die Stadtplanung und vor allem auch die Projektentwicklungsgesellschaft Ulm, die PEG, weil die PEG ja als Projektentwickler und gegebenenfalls auch als Zwischeninvestor aufgetreten ist, wenn die Betriebe das wollten. Da haben wir uns die Bälle natürlich zugespielt und haben ganz offen dieses angeboten. Die eine Firma hat dann mit der PEG zusammengearbeitet, die andere mit anderen. Das war offen und durch diese Offenheit, aber gleichzeitig auch die ständige Kooperation, den Gedankenaustausch, denke ich, sind wir schon bei der Ansiedlung gut weitergekommen.
Ja, sind wahrscheinlich dann jetzt auch unter Ihrer Nachfolge dann genau diese Entwicklung weiter im Gange. Das heißt, weil wir es ja auch vorher gesagt haben, der Zuzug hält weiter an. Das heißt, an der Stelle ist auch noch mehr zu erwarten und auch mehr noch an Ansiedlung. Also das Ganze ist ein Wachstums- oder noch ein, wie soll ich sagen, in Weiterentwicklung in guter, auf einem guten Gleis sozusagen.
Absolut auf einem guten Gleis. Und es gab einen nahtlosen Übergang bei der Liegenschaft und beim Stadtentwicklungsverband. Mein Kollege, mit dem ich mich zufällig morgen mal wieder treffe, vom Stadtentwicklungsverband, Peter Stamm, der damals eben mein Kollege und Partner bei der Ansiedlung war. Auch er hat eine Nachfolgerin gefunden, wie bei der Liegenschaft in Ulm und beim Stadtentwicklungsverband. Das wird ja in Personalunion wahrgenommen. Und die beiden Kolleginnen, Frau Oehlmeier und Frau Nuding, haben die Strukturen weitergeführt und sind genauso erfolgreich unterwegs und führen die Gespräche. Also das war ein nahtloser Übergang, so wie wir es uns gewünscht haben, dass der Sund schlagkräftig bleibt und die Liegenschaften unter Sund eben hier wirklich die Firmen bevorzugt bedienen können. Wir haben einmal, das weiß ich noch, da hat das Institut für Deutsche Wirtschaft, ich glaube, das ist bald 10 Jahre her, eine anonyme Umfrage gestartet. Wie gehen die Rathäuser mit ihren Unternehmen um? Das fällt mir jetzt gerade ein. Das wurde dann das Ergebnis bekannt gegeben und da hat Jena und Ulm zusammen Platz 1 belegt.
Oh ja. Das heißt, Spitze in ganz Deutschland.
Da waren wir sehr, sehr froh drüber, weil wir nämlich bei der Wirtschaftsansiedlung, bei der Gewerbeansiedlung wirklich zusammen mit der Liegenschaft versucht haben, in einem kleinen, effektiven, schlagkräftigen Team die Dinge aus einer Hand zu betreuen und nicht noch verteilt auf 2, 3 Fachbereiche. Die internen Diskussionen, das konnten wir uns alles ersparen und konnten dadurch, ich habe da einen gewissen Überblick, weil ich in den Arbeitsgruppen der Städte dabei bin und dabei war, weniger Personaleinsatz als andere und waren trotzdem so erfolgreich. Das war damals schon eine sehr erfreuliche Nachricht.
Grundsätzlich gilt ja, denke ich, dass wir einfach auch mit dem Umfeld oder dem Landfläche direkt um die Stadt rum auch gute Voraussetzungen haben und vielleicht auch mit den verschiedenen Bergen haben. Da gibt es vielleicht andere Städte, die vielleicht gar nicht vom Baulichen oder von der Geophysik irgendwo die oder von der Lage mit Berge oder mit Umfeld oder mit Platz, mit Hinterland gar nicht so die Voraussetzungen bieten. Also auch da haben wir in Ulm einfach Glück, denke ich, oder?
Ja, das ist absolut richtig so, weil wir eben auch hier rechtzeitig überlegt haben, wo wir möglichst effizient die Flächen einsetzen und dass wir auch so ein großes Augenmerk auf Natur und Umwelt haben und immer uns überlegen, was können wir da auch noch tun mit Einsatz des städtischen Besitzes, Tälerkonzept, die Renaturierung von Fluss- und Bachläufen, Biotopkonzepte und Vernetzungen und jetzt neuerdings ja die ganzen Maßnahmen, die man braucht wegen dem Klimawandel, um bei den Starkregenereignissen gerüstet zu sein. Ja. Das geht alles natürlich besser, wenn man über Flächen verfügen kann und nicht erst drum betteln muss, wo man Grundstücke bekommt. Da ist die Stadt schon gut aufgestellt. Wir haben immer schon seit vielen, vielen Jahren unsere Bebauungspläne mit guten Ausgleichsflächen eben ergänzt und auch Ausgleichsmaßnahmen mit der Region in Abstimmung im Umland darstellen können, um eben auch für Natur und Umwelt und die Erholungslandschaft der Menschen an ihrem Standort in ihrer Heimat, dass sie nicht da groß wegfahren müssen, ja, Vorsorge getroffen, dass auch dieses alles zum Tragen kommt.
Es geht um die Entwicklung am Oberen Eselsberg, es geht um das, Science Park, ich bin dann gesagt, aber Wissenschaftsstadt ist das Thema und es geht dann auch um das Buch, das Herr Ulrich Soldner, mein Studiogast, geschrieben hat. Wir hatten aber gerade noch den Aspekt der tollen Naturlandschaften, die es oben gibt, auch noch erwähnt und da ist uns gerade in der Pause noch was eingefallen, Herr Soldner.
Ja, also das ist natürlich unbedingt erwähnenswert, der Botanische Garten, der bereits 1981 entstanden ist und der ja vom Lehrer Tal hochführt zum Bereich Uni Süd, wo auch die Mensa ist und hinterm Science Park 1, wo man dann direkt hin und her spazieren gehen kann. Der ist unbedingt einen Besuch wert. Außerdem zieht sich ja der Weg auch wieder beginnend bei der Uni Süd, bei der Mensa mit der kleine Mammutweg dadurch bis zur Albert-Einstein-Allee und weil ja da ein versteinertes Babymammut mal gefunden wurde, wurde der Weg auch daran gedenkend angelegt und der kreuzt sich dann mit dieser Biotopvernetzung zwischen dem Rehabilitationskrankenhaus und dem Science Park 2, wo ein ganz schön breites Biotop mit entsprechend auch Wasser, also Teich und Tümpel, wo sich unglaublich viel tut im Frühjahr und das einen Besuch wert ist. Es zieht sich auch ein kleiner Wanderweg dort durch von einer größeren übergreifenden Wanderung des Schwäbischen Albvereins. Also sie finden für Natur und Umwelt auch was und das ist auch gut so, weil man ja nicht alle Flächen bebauen möchte in der Wissenschaftsstadt. Ja, und jetzt geht's gleich zum Buch.
Genau, dabei war die Frage, wo kommt man auf die Idee? Ist es dann nur die nahende Pension, dass man sagt, ich brauche eine Beschäftigung und ich möchte alles, was ich weiß, noch zurrend festhalten? Wie kommt man auf die Idee, dann ein Buch zu schreiben? Und wie lange haben Sie daran gearbeitet? Wie viele Menschen interviewt, das ganze Wissen auch nochmal vielleicht irgendwie rekapituliert? Erzähl doch mal ein bisschen über Ihr Buch und
ja, Ihr Buch schreiben. Sehr gerne. Den Anstoß hat der Oberbürgermeister Gunter Zisch gegeben, der mir zu Beginn unserer bevorstehenden Zusammenarbeit, ich bin ja dann von der Liegenschaft ins Rathaus umgewechselt für die letzten knapp 2 Jahre, gesagt hat, denkt an eine Chronik über die Wissenschaftsstadt Ulm die letzten 10, 15 Jahre und da habe ich gleich gesagt, ach, das ist prima, das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen und habe dann begonnen zu recherchieren im Stadtarchiv. Da bin ich so vorgegangen, dass ich mir eben alles vorgenommen habe, was jemals veröffentlicht wurde in den Medien und habe da dann auch bei den Quellen das entsprechend hinterlegt. Ich glaube, das sind 8 verschiedene Medien dann natürlich jetzt angegeben im Buch. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, dass sehr vieles an Informationen veröffentlicht worden ist und dass wir vielleicht den Bogen so spannen sollten, dass halt von Beginn an, wo diese schwere Krise in der Metall- und Nutzfahrzeugindustrie ursächlich war, dass man gesagt hat, auch landesweit für Ulm muss man was tun. Das war ja so Und die Ulmer haben sich dann selber ja auch geholfen über das Stadtqualitätsprogramm mit diesen Innenstadtinvestitionen als Antwort darauf. Dann hat der Oberbürgermeister das auch begrüßt und wir haben dann gesagt, da machen wir eine Veröffentlichung draus und haben dann aber auch gesagt, wir nehmen professionelle Bekleidung dazu und da bin ich ganz froh, dass wir gewinnen konnten, den früheren Chef der Lokalredaktion der Südwestpresse Ulm, Hans-Uli Thierer, der dann einfach mir beiseite stand und die Texte nochmal angeschaut und teilweise überarbeitet hat und wir auch gemeinsam dieses System, der Wechsel zwischen reiner Chronik und den Zeitzeugeninterviews, wir haben ja politische Vertreter, Abgeordnete, Stadträte und ganz große Firmenvertreter wie Edzard Reuter vom Daimler oder Heinz Doh von AEG gewinnen können, dass sie Interviews zu dieser großartigen Entwicklung beides gegeben haben.
Und im hohen Alter inzwischen.
Ja, genau. Beide deutlich über 90 und beide noch in richtig fitem, geistig fitem und sonst körperlich auch Zustand. Das war sehr erfreulich und die haben sich sehr gefreut, muss ich sagen, da mitzumachen. Das war ein, also wirklich eine tolle Sache. Ja. Dann ging es natürlich noch darum, dass man Bilder rausfindet, die dazu passen. Das war schon also das Layout, wo die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ulm sehr stark mitgemacht und geholfen hat. Das war ganz prima. Und das, die Suche nach Bildern, die richtigen Bilder zu den richtigen Jahren, das war eine sehr interessante Tätigkeit, aber hat genauso viel Zeit beansprucht, wie allein die Texte zu schreiben aus diesen Veröffentlichungen heraus. Und es war ja schon eine Herausforderung, zu sagen, ich habe da im Oktober 20 begonnen, also bis Weihnachten 21 möchte ich fertig sein. Und das war dann auch so, das Buch wurde Mitte Januar 21 übergeben, weil ja dann meine Dienstzeit bei der Stadt Ulm dem Ende zugegangen ist. Und dann haben wir das geschafft. Das war also der nötige Zeitdruck auch da. Ich glaube, das war auch gut so. Und so ist jetzt alles niedergelegt und es ist natürlich ganz klar zu sagen, das kann überhaupt nicht vollständig sein. Das Buch ist als Appetitanreger gedacht. Einfach die Ulmer sollen das Buch, das kostet ja nur 14,80 Euro, gibt es im regionalen Buchhandel überall und über den Verlag Klemmern Oelschlegel kann dieses Buch jederzeit auch übers Internet bestellt werden. Wenn Sie das Buch haben, dann können Sie das im Tasche oder im Rucksack hoch auf den oberen Eselsberg. Am besten mit dem Nahverkehr ist man in 12 bis 15 Minuten oben. Und dann immer wieder Stück für Stück anschauen und diesen Lageplan, das war mir ganz wichtig, da ist ein Lageplan drin, wo eben die 50 wichtigsten Einrichtungen in der Wissenschaftsstadt zu finden sind.
Ah,
In dieser Lageplan,
also die Karte,
wo diese Einrichtungen dann auch benannt sind. Und im Text, in der Chronik, ist jeweils, wenn die Einrichtungen beschrieben werden, ist auf den Lageplan Bezug genommen mit dieser Ziffer, sodass man dann eigentlich relativ zügig sich zurechtfinden kann und die Wissenschaftsstadt kennen und lieben lernen kann. Was mir wichtig ist, dass sie noch mehr ins Bewusstsein der Ulmer rückt und zu einem wichtigen Bestandteil des heimatlichen Bewusstseins wird. Das würde mich sehr freuen.
Wir haben gerade nachgedacht, es sind natürlich ein paar Menschen, die man nicht mehr befragen kann. Der Ernst Ludwig, Oberbürgermeister, ist verstorben. Der Lothar Späth ist schon lange verstorben. Gibt es aber da schon noch Unterlagen in den Archiven, dann was zum Beispiel ein Späth damals sich überlegt und gedacht hat? Gibt es in der Staatsarchiv irgendwo Baden-Württemberg? Gibt es auch noch irgendwie Unterlagen, die Sie sichten konnten? Oder?
Eindeutig ja. Also wir haben da wirklich sehr viele Unterlagen gefunden und gesichtet. Das weit, weit geringere Anteil konnte berücksichtigt werden, weil sonst wäre das nicht so ein Handel. Werk geworden. Und wie gesagt, also wenn jemand mehr wissen möchte und vertieft irgendwo noch mehr wissen möchte, auch zu den Hintergründen, das kann man alles nachlesen und man kann auch, das biete ich ausdrücklich an, direkt mit mir Kontakt aufnehmen, weil das ist ja so gedacht, dass man durch dieses Buch an die Wissenschaftsstadt rankommt und eben dann selber oder mit Hilfe der Stadt und des Archivs weiter recherchieren kann, wenn man will. Das Allermeiste findet man eh schon im Internet, wenn man ein Stichwort eingibt. Und wir werden auch eines Tages natürlich das Werk ins Internet stellen, aber erst, wenn die 1000 Bücher, die gedruckt worden sind, weg sind. Ja. Über 700 sind schon unter die Leute gebracht.
Und in 10 Jahren schreiben Sie dann zum 50. nochmal. Okay. Ja, ich meine, die Geschichte wird sich ja weiter verändern. Und mein Gedanke war gerade, wir haben ja gesagt, die Dinge entwickeln sich weiter. Und das heißt, die Erwartung, dass in 10 Jahren dann die Welt nochmal anders, hoffentlich positiver ausschaut und nochmal besser ausschaut, ist ja durchaus gegeben. Also von daher, das, was heute vielleicht auch ein Wegeplan da ist, könnte dann an der Stelle schon unvollständig sein.
Ja, das kann dann durchaus wirklich empfehlenswert sein, fortzuschreiben und zu sagen, okay, jetzt gibt es eine ergänzende weitere Auflage, ja, wo man dann auch das eine oder andere aufnehmen kann. Es gibt ja, die Rückmeldungen sind alle sehr positiv, aber es gibt durchaus die eine oder andere Anregung, noch was aufzunehmen. Darüber kann man dann auch nachdenken, ja, genau.
Ansonsten im Stadtarchiv beim Hans Seemüller, irgendwo gibt es auch wahrscheinlich Unterlagen, wenn man noch recherchieren will, also
muss
sie auch dann wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, ja, genau, richtig. Ja.
Also da ist, was Geschichtliches angeht.
Ja, wow, kann man also das Stadtarchiv nur loben, da wird eine ganz konsequente Arbeit gemacht, in dem eben jeden Tag alles, was wichtig ist, aufgehoben wird und zu den Unterlagen genommen wird. Das ist perfekt, das war ja die Basis, sonst hätte ich das gar nicht machen können in der kurzen Zeit.
Ja, ja, ja. Und der Co-Autor, der Tiere, hat ein bisschen einfach beim Sortieren, beim wie mache ich ein Buch dann geholfen wahrscheinlich, oder wie war sein Anteil dann?
Ja, also es war so, dass er beim Textteil einfach über die Chronik textlich noch drüber gegangen ist mit seinem professionellen journalistischen Blick und seinen Sprachfertigkeiten, eben die entsprechenden Formulierungen auch zu finden und dann eben die Zeitzeugen-Interviews federführend mit den ganzen Zeitzeugen die Interviews geführt hat. Und das wird das ganze Werk bis zum Schluss gemeinsam dann begleitet haben. Ja.
Schön, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall mit dem Buch weiter viel Erfolg und dass das alles so läuft. Natürlich auch die Wissenschaftsstadt sich weiterentwickelt und wir hier in ein paar Jahren dann über die 55 oder nein, erstmal 45 oder 50 dann sprechen können. Ich würde mich freuen. War auf jeden Fall sehr spannend und das Thema Stichwort Zeit haben wir gerade genannt. Ist tatsächlich am 16:59, 24 Sekunden. Das heißt, wir sind durch mit der Plattform. Ja, und insofern bleibt nur ein ganz herzlichen Dank zu sagen, Herr Soltner, dass Sie heute da gewesen sind. Und ja, dann, mein Name ist Michael Trost. Wir sagen gemeinsam Tschüss und Sie sagen nur ganz kurz den Namen. Sie waren mein Stammgast und sind...
Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.